Herzlich willkommen zu Broke & Broker, dem Podcast für alle, die überhaupt keinen Peil von Börse haben. Starten wir heute mal mit einem Zitat. Es wäre heute nicht so, wie es ist, wäre es damals nicht so gewesen, wie es war. Dieses Zitat ist natürlich von Cora E., aber wenn ihr aus einer der jüngeren Generationen nach mir stammt, dann kennt ihr es vielleicht auch von Flair. Ansonsten stimmt die Aussage natürlich bei beiden. Und es gibt keinen dramatischeren und angemesseneren Move, als dieses verrückte Jahr 2022 mit einer Jubiläumsfolge zu beenden. Step 50, my friends. Und Zeit zurückzublicken. Zum Beispiel auf mein Geschwätz. Ich bin quasi der Anti-Adenauer. Mich interessiert mein Geschwätz von gestern. Immerhin vertrauen mir inzwischen ein Haufen Leute. Wollen wir es also mal zusammenfassen. Das hier ist die 19. Ausgabe Broke & Broker des Jahres 2022 und ich habe mich mit einem Haufen Themen beschäftigt. Vor allem natürlich mit Krieg, Inflation, Notenbankpolitik, steigenden Zinsen und fallenden Kursen und natürlich die Feature-Folge mit Thomas von Börsengelaber. Grüße an der Stelle. Solltet ihr alles kennen, weil ihr natürlich nicht hier bei Step 50 einsteigt, sondern wie schon so oft gesagt bei Folge 1 und dann schön Step by Step alles durchsuchtet. Empfehlt das auch euren Freunden und wenn ihr schon dabei seid, lasst doch zur Feier des Jubiläums mal ein Like in eurem Streamingportal da, abonniert, falls ihr es nicht sowieso schon getan habt und schreibt doch mal eine schöne Bewertung. Damit helft ihr mir auf jeden Fall sehr. Ist by the way schon das zweite Jubiläum, das ich 2022 feiern kann. Einjähriges hatte ich nämlich im Laufe des Jahres auch. Die erste Folge des Jahres war Step 32. Sie trug den Titel Step 32, Jahresausblick 2022, von Notenbank bis Inflation, Christine bis Tina und Advanced Chemistry bis Primo Beats. Der Tippfehler sei mir verziehen an der Stelle, ich habe jetzt auch keinen Bock mehr, das auszubessern. Es sei denn, irgendjemand kommt um die Ecke und bezahlt mir Geld für diesen Podcast, dann professionalisiere ich mich auch. Solange bleibt alles beim Ghetto-Style und for free, genauso für euch wie auch für mich. Alles nur aus Liebe zum Spiel. Ganz kurz zur Orientierung, damit ihr euch hier auch zurechtfindet. Ihr werdet hier immer wieder zwei Sounds hören. Der eine Sound, dieser hier, bringt euch in die Vergangenheit, in die alte Folge. Und der neue Sound, dieser hier, bringt euch zurück in die Gegenwart, in die aktuelle Folge. Was habe ich also gesagt in diesem Jahresausblick 2022? Wollen wir die alten Aussagen mal rauskramen und mich loben für meine richtigen Analysen und einordnen, wo ich falsch lag? Ganz zu Beginn meiner Ausblicksfolge am 5. Januar 2022 wage ich eine These, nämlich was für das Jahr 2022 aus meiner Sicht das wichtigste Thema ist. Im Prinzip ist das Wichtigste für das Jahr 2022 für Rapper und für den Kapitalmarkt das gleiche, nämlich wie viel Geld man hat. Zumindest hat man bei Rappern das Gefühl, denn es wird nur noch über lila Scheine, die es übrigens gar nicht mehr gibt, Markenklamotten und Nullen auf dem Konto geredet. Ja, okay, du bist reich. Cool Story, Bro. Mehr gibt's aktuell offenbar nicht zu erzählen. Für den Kapitalmarkt ist das aus einem anderen Grund wichtig. Da geht es um die Geldmenge, also die Frage, wie viel Geld gibt es eigentlich? Und mit dieser Aussage lag ich doch ganz richtig, denn damit ist natürlich am Ende des Tages die Notenbankpolitik gemeint, denn die steuert die Geldmenge. Und wie ihr alle wisst, haben die Notenbanken die Zinsen rasant angehoben. Und dass die Notenbank die Zinsen so abartig anheben wird wie noch niemals zuvor, das hatte auch ich nicht auf dem Schirm. Aber ich habe die Richtung erkannt. Und das haben zu dem Zeitpunkt, wie gesagt, 5. Januar 2022, noch ganz viele Volkswirte anders gesehen und übrigens die EZB auch selbst. Zu den Zinsen habe ich genau Folgendes gesagt, allerdings in Bezug auf die US-Notenbankpolitik. Es sollen dann auch bald die ersten Zinsanhebungen folgen. Damit würde dann nicht nur kein frisches Geld mehr nachkommen, sondern Geld vom Kapitalmarkt abgeschöpft. Ist übrigens ein ganz normaler volkswirtschaftlicher und geldpolitischer Vorgang. Naja, zumindest ein normaler volkswirtschaftlicher und geldpolitischer Vorgang der Vergangenheit. Bei der EZB habe ich es ein kleines bisschen anders eingeschätzt, so ehrlich muss ich sein. Um genau zu sein, habe ich zur Prognose der EZB-Politik gesagt: Wenn die Fed anfängt mit Zinsanhebungen, dann zieht die EZB normalerweise nach. Diesmal hat sie aber ein Problem. Die Euro-Staaten sind alle broke as fuck und wollen sich noch viel, viel, viel mehr Geld leihen. Immerhin ist Corona und es soll doch die Energiewende bezahlt werden und generell wollen doch alle so viel investieren. 5G, Infrastruktur und so weiter. Also leiht man sich Geld am Markt und wenn das zurückgezahlt werden muss, dann leiht man sich wieder Geld, um das andere Geld zu bezahlen. Wenn ihr solche broke ass motherfuckers unter euren Freunden habt, dann leiht ihr denen vermutlich keinen einzigen Cent. Und wenn der Schuldeneintreiber vor der Türe steht, gibt's halt auf die Fresse. Und um genau das zu verhindern, wird die EZB expansiv bleiben in der Geldpolitik. Auch wenn das Ankaufprogramm PEP, in Klammer, ja, das heißt wirklich so, im März auslaufen wird, es gibt noch andere Programme. Und die EZB-Chefin Christine Lagarde hat noch viele, viele Ideen. Inzwischen scheint Lagarde doch mehr hawkisch zu sein als die Fed, also noch mehr Falke. Zur Erinnerung, man bezeichnet die Notenbanker immer nach ihrer geldpolitischen Haltung. Die Tauben sind die, die besonders expansiv sind, die Falken die, die besonders restriktiv sind. Christine Lagarde hat kurz vor Weihnachten mit Blick auf die weitere Geldpolitik angekündigt, dass sie auf ihrem Kurs bleiben wird, egal was die Fed macht. Könnte aber auch daran liegen, dass die EZB erst bei 2,5% Zinsen angelangt ist, die Fed steht schon bei 4,5%. Beide haben im Laufe des Jahres die höchsten Zinsanhebungen ihrer Geschichte vollzogen. Die EZB hat die Zinsen zweimal um 75 Basispunkte angehoben, also um 0,75%. Das ist der höchste Zinsschritt aller Zeiten. Und denselben Schritt von 75 Basispunkten ist auch die Fed gegangen, allerdings ganze viermal hintereinander. Die haben also Vorsprung. Grund für dieses Verhalten der Notenbanken ist natürlich die Inflation. Viele Volkswirte und Experten haben eine niedrigere Inflation erwartet. Die Notenbanken haben schon lange davon gesprochen, dass alles nur transitory sei, also vorübergehend und da bald Basiseffekte wirken. Es kam alles anders. Grund dafür ist natürlich die Zeitenwende, das einschneidende Ereignis 2022, das alles verändert hat, der Krieg in der Ukraine, der russische Überfall. Den habe ich so nicht erwartet, aber ich hatte auch ohne Krieg erwartet, dass die Inflation nicht so einfach verschwinden wird. Meine Aussage von Anfang Januar. Kommen wir mal zurück zur Inflation. Egal, ob das jetzt durch die Geldpolitik kommt oder durch all die Effekte, die ich jetzt schon oft genug besprochen habe in allen anderen Folgen, die Inflation wird nicht einfach wieder auf Null gehen. Nicht so, wie wir das gewohnt waren. Oder auf 1, noch was. Die bleibt erstmal da, wo sie ist. Oder zumindest hoch. Und dann sitzt du als Firma da, alle Preise steigen, deine Mitarbeiter wollen mehr Geld und wenn das nicht auf die abartige Nachfrage trifft, dann machst du wohl einen Rückzieher und schaust lieber mal, dass du deine Kohle zusammenhältst. Und sogar noch mehr. Ihr habt doch bestimmt auch im Laufe des Jahres irgendwo von der Inflation als Urangst der Deutschen gehört. Irgendwelche Verweise auf die 20er Jahre, wo schubkarrenweise das Geld zum Verheizen verwendet wurde, weil es in der Inflation nichts mehr wert war. Diese Bilder gab's bei mir schon Anfang 2022. Die Historiker unter euch, plus diejenigen, die eine höhere Schule besucht haben und im Geschichtsunterricht nicht nur dauerstoned waren, erinnern sich vielleicht noch an Bilder, in denen Deutsche in der Weimarer Republik schubkarrenweise Scheine durch die Gegend gefahren haben und damit ihren scheiß Ofen beheizt haben, weil Geld günstiger war als Brennholz. Ich bin selbst ein bisschen überrascht über meine Seherfertigkeiten, aber das war's noch nicht. Das hier habe ich zum Euro-Dollar gesagt. Allerdings könnte eine zu große Schere zwischen EZB-Politik und Fed-Politik üble Auswirkungen auf den Euro-Dollar-Kurs haben. Da haben wir sie also, die Währungen. Die ersten sprechen schon wieder von Pari, also dass man für einen Dollar umgerechnet einen Euro bekommt und umgekehrt. Starker Dollar, schwacher Euro ist dope für alle, die aus den USA heraus in Europa einkaufen, die bekommen alles günstiger. Für uns als Europäer ist eine Abwertung der Währung aber schlecht, weil damit alles teurer wird. Zum Vergleich, aktuell bekommt man für jeden Euro nur noch rund 1,13 Dollar. Vor einem Jahr waren es noch 1,22 Dollar und in Zukunft erwarten die Experten sogar Parität. Scheiße für alle, die in den USA einkaufen wollen oder einen Urlaub dort planen. Der Euro-Dollar ist zwischenzeitlich sogar unter Pari gefallen. Erst als die EZB auch angefangen hat, die Zügel anzuziehen, hat sich das etwas eingependelt. Wir sind jetzt bei etwa 1,067. Grund für all die Eskalation war der Krieg, den der russische Präsident Wladimir Putin am 24. Februar gestartet hat und den habe ich beim besten Willen so nicht gesehen. Da geht's mir wohl so wie den meisten da draußen. Aber auch den hatte ich auf dem Schirm. Wie manch einer von euch weiß, ist meine Frau Ukrainerin und damit bin ich ganz nah dran an der Story und ehrlich gesagt auch ein bisschen voreingenommen, um nicht zu sagen, ganz klar auf der Seite der Ukrainer und hardcore anti-Putin. Ich finde, den sollte so langsam mal einer umlegen und zwar so schnell wie möglich. Ich kann leider kein Kopfgeld in Aussicht stellen, aber meine endlose Dankbarkeit bekäme der Killer schon. Falls also ein Profikiller zuhört und ich bitte, dass das nur ein Profikiller tut und kein abenteuerlustiger Broken Broker Fan, du weißt, was jetzt zu tun ist, Buddy. Meine Aussage damals war jedenfalls folgende. Zum Ukraine-Russland-Thema, wenn da der Krieg ausbricht, ist es scheißegal, ob ihr investiert habt oder alles im Garten vergraben. Dann sind wir alle am Arsch. Also hoffen wir da mal das Beste. Aber das wissen auch die, die da gerade auf große Jabus machen, selbst ganz genau. Ich muss zugeben, dass ich mich sehr intensiv mit dem Thema beschäftigt habe, auch schon vor dem Jahr 2022. Und auch aus mehreren Perspektiven, unter anderem auch der russischen. Dieser Krieg war mein Hauptthema 2022. So intensiv, dass ich wahrscheinlich dazu einen eigenen Podcast machen könnte, aber das ist ein anderes Thema. Wobei, mein Kumpel Siggi, Shoutout an der Stelle, der meint immer, ich sollte meine ganzen Projekten mal ein bisschen mehr Cross-Marketing machen. Ich persönlich finde das eigentlich nervig, aber es ist ja gerade Jubiläumsfolge und die Zeit zwischen den Jahren, also hier mal ein kurzer Werbeblock in eigener Sache. Außer Broke und Broker mache ich seit Anfang der Fußballsaison einen Fußball-Podcast namens 1921 der Altstadt-Talk zur Spielvereinigung Bayreuth.
1921 der Altstadt-Talk. Alle Infos, alle News, alles, was du wissen willst.
Und ich bin im Zuge dessen auch ab und an als Experte in anderen Formaten zu hören. So zum Beispiel am 01.01. auf TV Oberfranken im sportlichen Jahresrückblick, also im Fernsehen. Mit meinem Partner in Crime Krümi mache ich die Lautsprecher-Radio-Show.
Get the name. Lautsprecher! Herzlich willkommen!
Sag mal hallo!
MC Krumm und Bequem!
Ein Hip-Hop-Format mit journalistischen Elementen und doper Musikauswahl, das live auf Radio Dreieckland in Freiburg läuft und an Silvester um 22 Uhr das nächste Mal ausgestrahlt wird. Findet ihr sonst hinterher auch auf Soundcloud. Musik mache ich selbst auch unter dem Namen Bequem, B-K-W-E-M.
Bequem, Nacho Man.
Und ihr findet das auf YouTube, Spotify und so weiter. Und bei all den Sachen natürlich auch Instagram. Und für mehr Börsenzeug müsst ihr ins Börsenradio reinhören. Da bin ich übrigens seit Anfang 2022 zum Redaktionsleiter befördert worden. Der einfachste Einstieg dahin ist der börsentägliche Marktbericht, den ihr auf allen Streamingdiensten findet. Danke für die Aufmerksamkeit. So, jetzt zurück zum Krieg. Ich hatte ja die Befürchtung, dass es komplett eskaliert, wenn Putin diesen Krieg vom Zaun bricht. Das ist zum Glück nicht passiert. An den Börsen in gewisser Weise aber doch. Ein bisschen hatte ich ja schon befürchtet, dass es kein einfaches Börsenjahr wird. Das hatte ich gesagt. Und dann sind wir wieder bei FOMO und Tina. Gilt also alles nach wie vor. Die gute Nachricht, vieles von dem Geld wird in den Markt kommen, über kurz oder lang. Immerhin habt auch ihr das inzwischen gecheckt und mit Sicherheit auch viele Leute in eurem Umfeld. Die schlechte, das wird nicht auf einmal passieren. Vermutlich wird es nicht so schön laufen wie letztes Jahr und auch vorletztes Jahr nach dem Corona-Crash. Denn die Faktoren, die für Ärger sorgen, sind echt ganz schön viele. Aber ich hatte eher mit Korrekturen gerechnet und als Hauptargument eher die hohen Bewertungen vermutet, wie ihr hier hören könnt. Eine echte Korrektur ist 2021 ausgeblieben. Das passiert nur sehr selten. Und dass das 2 Jahre in Folge passiert, ist noch viel seltener. Ausgeschlossen ist gar nichts. Ich schließe nichts mehr aus, seit Apple 3 Billionen Dollar wert ist und Tesla mehr als alle anderen Autobauer zusammen. Aber es wird wieder Korrekturen geben, da bin ich mir sicher. Die meisten von euch dürften in diesem Jahr ein Minus im Depot haben. Ein paar von euch haben mich auch in halber Panik kontaktiert und gefragt, ob das normal ist, dass sie Minus haben, ob das bei mir auch so ist und so weiter. Ich kann euch da beruhigen. Nicht nur ich und ihr, im Prinzip auch alle Profis, mit denen ich im Laufe des Jahres gesprochen habe, haben negativ performt, also Minus im Depot. Bei mir sind es rund 12% Minus und das ist absolut okay für mich. Ich habe nämlich viel gekauft im Laufe des Jahres und da eben oft auch in fallende Kurse reingekauft. Ja, das tut gerade weh, auch mir. Aber in 5 oder 10 Jahren werde ich froh sein, dass ich das gemacht habe. Für mich war es also ein Kaufjahr mit günstigen Kursen und Schnäppchenpreisen. Der DAX hat kurz vor Silvester die 14.000-Marke übrigens wieder verloren. Damit fühlt sich das ja noch ein kleines bisschen schlechter an. Nicht mal die runde Marke konnte er halten. Aber der Börsen-Kanä West Heiko Thieme hat mir die Tage etwas Aufmunterndes gesagt. Jeder, der weniger als 50% seines Vermögens im Jahr 22 verloren hat, ist noch immer besser dran als Elon Musk. Den hat's nämlich richtig zerfickt dieses Jahr. Er ist folgerichtig nicht mehr der reichste Mann der Welt, sondern jetzt trägt diesen Titel der Chef der Luxusmarke LVMH, also Louis Vuitton, Moët Hennessy, Bernard Arnault. Ein armer Mann ist Elon Musk natürlich trotzdem nicht, aber immerhin um mindestens die Hälfte ärmer. Wenn ihr besser abgeschnitten habt, dann hattet ihr ein besseres Jahr als dieser von vielen als Genie bewunderte Großinvestor, Gründer und Multi-CEO. So müsst ihr es sehen, alles halb so wild also. Sprechen wir noch ein bisschen über die aktuelle Lage und was ich Anfang des Jahres dazu gesagt habe. Die wohl dramatischste Folge des Kriegs ist die Energiekrise, die vor allem Deutschland hart trifft, das sich ganz besonders abhängig gemacht hat von russischer Energie. Und die hat Putin uns nach und nach entzogen, bis schließlich im Sommer ganz Schluss war mit russischem Gas, inklusive Sprengung der Pipeline. Wer das war und so weiter, das lasse ich jetzt mal alles raus. Und jetzt gibt's wohl auch kein russisches Öl mehr. Putin hat gerade ein Exportverbot ausgesprochen für alle Länder mit Ölpreisdeckel. Dazu gehören ja auch wir. Ich habe die Entwicklung der Energiepreise 6 Wochen vor dem Krieg, also Anfang Januar, so eingeschätzt. Die Energiepreise bleiben auch so bomberklart hoch wie jetzt. Wir haben gerade weitere Atomkraftwerke abgeschaltet. Durch die Nord Stream 2 Pipeline wird safe kein einziger Furz an Gas durchfließen, solange Putin in der Ukraine Krieg spielen will. Und ist jetzt scheißegal, ob die NATO angefangen hat oder Russland. Nord Stream 2 wird safe Bestandteil von Sanktionen sein. Und das heißt, dieses Gas fehlt bei uns. Also müssen wir teuer in den Nachbarländern Strom kaufen. Windräder bauen wir ja auch keine, weil die Bauteile fehlen und außerdem will keiner Windräder in seiner Nähe haben, weil die armen Vögel und die Fledermäuse und die Strahlung und so weiter. Tja, liebe Mitbürger, dann wird's halt teuer. Gar nicht mal so schlecht, oder? Das andere Problem, das wir schon ins Jahr mitgebracht haben, waren die Lieferkettenprobleme. Ihr erinnert euch, wir hatten Anfang 2022 noch Corona-Pandemie. Von der hört man heutzutage ja eigentlich nichts mehr, nur noch aus China. Meine Einschätzung im Januar? Die Lieferketten- und Logistikgeschichten können noch ein bisschen anhalten, das pendelt sich natürlich nach und nach ein, hängt aber auch von Corona ab. Denn wir alle können noch so schön durchgeimpft sein, 5-fach geboostert oder sonst was, wenn in unserer durchglobalisierten Welt irgendwo der Impfstoff fehlt. Und der Impfstoff fehlt überall. Dann wird Corona noch eine Weile bleiben. Wenn wir also die Diskos aufmachen und unser Leben feiern, aber in Shanghai bleibt der Hafen zu, fickt das auch bei uns die Wirtschaft. So einfach ist das Globalisierungsspiel. Jo, so ist es ja auch irgendwie gekommen. Und dass das den einen oder anderen auf dem falschen Fuß erwischen könnte, dachte ich mir auch schon. Weniger Corona ist außerdem uncool für alle sogenannten Corona-Gewinner. Stellt euch mal vor, alles wäre so wie früher. Wer bestellt sich dann noch sein Essen mit HelloFresh und Delivery Hero? Und siehe da, sowohl Delivery Hero als auch HelloFresh sind inzwischen aus dem DAX abgestiegen und so ein bisschen in die Bedeutungslosigkeit gefallen. Die großen Gewinner des Jahres waren dafür Rüstungsaktien und Öl- und Gastitel. Steht beides bei mir aus moralischen Gründen nicht auf der Liste. Habe ich aber ehrlicherweise am 5. Januar so auch nicht erwartet. Bei ein paar Sektoren habe ich es aber regelrecht vorausgesagt, dass es da eventuell klingeln könnte. Es gibt Sektoren und Branchen, die reagieren im Normalfall zinssensibel, wie man immer sagt. Das sind die Tech-Werte und die Schwellenländeraktien. Da wird als erstes Geld abgezogen, wenn die Zinsen steigen. Vor allem, wenn die schon mega krass gelaufen sind. Vielleicht fällt euch da die eine oder andere Aktie ein. Das war dann wohl der Tech-Crash. Tech war der große Verlierer des Jahres, China in weiten Strecken auch. Allerdings hat sich das in den letzten Wochen geändert. Immerhin nimmt die Politik ja jetzt Abstand von der Zero-Covid-Politik in China. Heißt jetzt erstmal unkontrollierte Durchseuchung und vermutlich viele Corona-Tote, aber danach könnte sich vor allem die Exportwirtschaft dort erholen, nämlich wenn die Häfen wieder geöffnet sind und dann endlich auch mal die ganzen Bauteile kommen und dann auch Computerchips wieder verfügbar sind und. Ich will gar nicht ins Schwärmen kommen, das ist nur ein mögliches Szenario. Aber ja, eins noch. Natürlich ist das, was wir 2022 gesehen haben, noch keine echte Zinswende. Auch wenn die eine oder andere große deutsche Zeitung das genauso nennt und man von Bild bis Süddeutsche lesen kann, juhu, es gibt wieder Zinsen. Lasst euch nicht verarschen und auch eure Bank wird versuchen, euch zu verarschen. Das tun die nämlich immer. Die locken jetzt mit 2% auf Tagesgeld, davor gab es jahrelang 0. Aber wir haben aktuell eine Inflation in Deutschland von 10%. Das macht eine Realrendite von minus 8%. Euer Geld wird also in echt 8% weniger wert. Die gleichen damit nicht mal die Inflation aus. Zugegeben, der Aktienmarkt hat das dieses Jahr auch nicht getan. Aber für Zinsen ist die Zeit noch lange nicht gekommen. Es sei denn, ihr seid Profis. Ich kenne einige Fondsmanager, die sich jetzt schon wieder im Anleihemarkt tummeln. Da gab es nämlich den größten Crash aller Zeiten und das bedeutet immer Schnäppchen. Hier und da kommen auch schon wieder neue Rentenfonds an den Markt, aber glaubt mir, die sind von Leuten gemanagt, die verdammt viel auf dem Kasten haben und nicht solche Idioten wie uns. Es scheint erstmal bei Tina zu bleiben. Keine Alternative zum Aktienmarkt. Dazu habe ich mich im Januar übrigens auch schon geäußert. Von Tina hatte ich euch mal erzählt. There is no alternative. Ist also das Ende von Tina? Die Fed wird die Zinsen wohl kaum so schnell so hoch anheben, dass da wirklich was geht. Und mal ganz ehrlich, selbst wenn man 1% Zinsen bekommen würde und die Inflation etwas runtergeht auf, sagen wir mal, 3%, dann machst du real immer noch Minus und der Deal ist scheiße. Stier für alle Banken und Versicherungen dieser Welt, die müssen nämlich dort anlegen. Gut für alle Aktienanleger. Und auch Stier für alle Sparer. Und die checken das so langsam. Allein in Deutschland liegen noch fast 2 Billionen Euro Geld auf den Konten rum und verschimmeln, beziehungsweise werden immer weniger und weniger und weniger in der Kaufkraft und in der Pandemie ist noch ganz viel mehr dazugekommen, weil eben so viel gespart wurde. Meine Schlussfolgerung, dass dieses Geld 2022 in den Markt kommen könnte, war falsch. Das wissen wir inzwischen alle. Aber dieses Geld ist da draußen auf den Konten und wird von der Inflation zerfressen. Vielleicht ja auch bei euch. Könnte es 2023 in den Markt kommen? Scheint ganz so, als würde es demnächst mal Zeit sein, einen Jahresausblick für 2023 zu machen, damit ich Ende des Jahres meine eigenen Aussagen wieder überprüfen kann. Wenn ihr mir übrigens nicht glaubt, dass ich das alles so gesagt habe, dann checkt Step 32 nochmal aus. Wie damals, sage ich auch jetzt, wenig Hip-Hop-Metaphern diesmal, aber es war ja auch eine Menge zu besprechen. Und wie damals, sage ich auch jetzt, überlegt euch mal, wie euer Börsenwissen Anfang des Jahres war und wie es jetzt ist. Es kann also nur bergauf gehen. Bleibt schön am Ball, wir hören uns 2023. Kommt gut rüber. Peace.